Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Hallo, wir melden uns zurück von der Sommerpause und verlängern sie gerade noch ein bisschen, indem wir jetzt am Ufer des Ammersees sitzen und die Segelboote vorbei segeln sehen. Das blaue Wasser und die typischen Wolken hier in Bayern, wo ich immer den Eindruck habe, die sind hier niedriger, ne?
Ja, wir sind höher.
Wir sind höher. Also wir, mehr oder weniger können wir sagen, wir sprechen den Podcast jetzt im Urlaub auf. So, wir haben einen Podcast, der ist unterteilt in zwei Teile. Der heißt, warum Reden nicht reicht und Sex nicht alles ist. Im ersten Teil die Bedingungen der Frauen für Sexualität. Dieser Teil ist übrigens für Männer genauso wichtig wie für Frauen. Frauen werden mehr verstehen, warum, was sie brauchen, um wieder Spaß an Sex zu haben. Und für die Männer ist es wichtig zu verstehen, was die biologischen, physiologischen Abläufe sind, die eine Frau daran hindern, keine Lust zu haben. Der zweite Teil, den wir beim nächsten Mal aufsprechen, ist etwas, was bislang noch nie, ne, das wurde noch nie geforscht oder erfragt.
Wurde nie untersucht, hat sich keiner drum gekümmert.
Das ist völlig untergegangen.
Weil es auch so selbstverständlich erscheint.
Es erscheint so selbstverständlich. Und das ist, der zweite Teil lautet, die Bedingungen der Männer für Kommunikation. Und die Männer können schon mal überlegen, was sind eigentlich deine Bedingungen? Wir haben interessante herausgefunden, aber die teilen wir beim nächsten Mal mit.
Also was sind deine Bedingungen, unter denen du deiner Frau gerne zuhörst?
Ja. Ja, das ist irgendwie...
Das wollen die Frauen ja, dass, ihnen, ja, dass die eben, Männer dass ihnen zuhören.
Ja. Ja. Und wir haben am Ende des letzten Podcasts über Beziehungsirrtümer, haben wir gesagt, es gibt vier Grundbedingungen als Voraussetzung für eine glückliche Beziehung oder eine erfolgreich erfüllte Partnerschaft.
So wie wir das nennen, als Kategorie.
Wir haben sehr viele Paare gecoacht in den letzten 40 Jahren und wir haben, nennen wir das nicht nur Handlungsgewissheit, wie Luhmann war das, glaube ich, ne?
Ja, Luhmann hat, nee, Habermas hat die Kategorie
hat Handlungsgewissheit.
Handlungsgewissheit eingeführt.
Wir haben eine neue Kategorie, die nennen wir
Erfolgsgewissheit.
Erfolgsgewissheit.
Und die haben wir erzielt und erlangt im Coaching mit den Paaren.
Und ja, es gibt Bedingungen und du bist erfolgreich, ihr werdet eine glückliche Beziehung haben. Es gibt allerdings ein Aber, wenn ihr die Bedingungen gern erfüllt.
Also wie für alles im Leben gibt es auch für Partnerschaft, besonders für eine erfüllte Partnerschaft, Bedingungen. Und schon das Erfüllen von Bedingungen kann erfüllend sein. Und wir haben für diesen Podcast nochmal nachgeforscht und festgestellt, dass es nicht vier, sondern letztlich nur zwei grundlegende Bedingungen sind, die für eine erfüllte Partnerschaft erfüllt sein müssen. Also wir haben es einfach gemacht, auf das Wesentliche gebracht. Und die zwei Bedingungen heißen zum einen lustvolle Sexualität und zum anderen wahrhaftige Kommunikation. Das können einige einwenden, aber das ist doch ganz einfach. Schließlich kann jeder reden und Sex ist auch vom Prinzip her nicht so schwierig.
Ja, irgendwie nicht.
Mag man nun denken. Und doch scheitern Beziehungen und Ehen genau an diesen beiden Bedingungen. Weil irgendwann im Verlauf der Zeit will er nicht reden und sie will keinen Sex mehr. Aber warum?
Ja, wir klären die kleinen, aber auch großen Missverständnisse zwischen den Geschlechtern auf. Reden und Sexualität werden nicht erfüllt, ob der biologischen Asymmetrie der Geschlechter. Dieses koital-kommunikative Krisengebiet, wie wir das mal nennen,
ein guter Begriff,
zwischen XY und XX-Chromosomen führen zum einen zu Streit, Konflikt, Affären und Trennung, beschert aber zu dem anderen Paartherapeuten Hochkonjunktur und Podcastern jede Menge Zuhörer.
Es steigert also den Umsatz.
Yep.
Auch gut. Wir haben eine Ausgangslage von Kommunikation versus Koitus. Platt ausgedrückt.
Ja, das Krisengebiet.
Das Krisengebiet, ja. Kommunikation versus Coitus, Kämpfen miteinander. Wer hat recht? Dafür gibt es auch unterschiedliche Forschungen. Wir haben uns das alles angeguckt und reduziert. Stellen wir es kurz dar. Es gibt den Evolutionspsychologen Professor Dr. David M. Bass. Der hat in mehreren Studien über Jahrzehnte mit über 10.000 Menschen in 37 verschiedenen Kulturen auf der Welt wissenschaftlich validiert, eindeutig unterschiedliche Paarungsstrategien zwischen Männern und Frauen herausgefunden, die sich zwar teilweise kulturell unterscheiden, aber mit den gleichen Absichten und Prinzipien von beiden Geschlechtern unterschiedlich verfolgt werden. Männer und Frauen haben diese Strategien im Verlaufe der menschlichen Entstehung evolutionär entwickelt. Nur Männer maximieren die sexuelle Quantität, also sie gehen auf Quantität, um den Fortpflanzungserfolg bei Frauen, bei vielen, möglichst vielen verschiedenen Frauen zu gewährleisten. Dabei achtet ihr Bewusstsein auf Symmetrie und Gesundheit der Frau, was Fruchtbarkeit, also Fertilität, signalisiert. Frauen haben eine andere Strategie. Frauen fokussieren auf Qualität, also wenige emotional sichere Bindungen mit bevorzugt wirtschaftlich potenten Männern, also die einen hohen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Status haben. So ganz wichtig dabei zu wissen ist, dass diese evolutionsbiologischen Paarungsprogramme in unserem Bewusstsein völlig unbemerkt im Hintergrund ablaufen, sodass wir diese nicht mal steuern können, selbst wenn wir es noch so sehr wollten. Das heißt, anders ausgedrückt, die Gene entscheiden und wählen für uns. Wenn wir dabei glücklich sind, stimmen wir im Nachhinein nur noch zu.
Und da habe ich Stefan vor kurzem gelesen, da war ich erst erschrocken, weil du halt eben, weil wir gesagt haben, also die Männer achten auf Gesundheit der Frau, dass 20% der Männer ihre Frau verlassen, wenn sie schwer krank ist. Mhm. Aber nur 2% der Frauen verlassen ihre Männer.
Ja.
Und da könnte man, wird vielleicht auch die ein oder andere, sag ich mal jetzt etwas scharf, Männerhasserin sagen, siehste, typisch Männer.
Typisch Männer verlassen ihre Frauen, wenn sie am dringendsten brauchen.
Ja. Da gibt es, und das passt zu dem zweiten, dass die Frauen sich auf wirtschaftlich potente Männer fokussieren, die sie halt eben auch versorgen können.
Da gibt es eine andere Statistik.
Da gibt es eine andere Statistik. Mhm. Und die lautet, dass 34%, also fast doppelt so viele Frauen, den Mann verlassen, wenn er arbeitslos wird.
Ja.
Oder wenn er radikal absackt in seinem Einkommen.
Mhm. Ja.
Also 34%.
Das ist schon höher.
0% der Männer verlassen ihre Frau, wenn sie arbeitslos wird.
Ja. Ja, weil also das für die Männer keine Überlebensstrategie ist.
Keine Überlebensstrategie.
Nein,
ich finde
ist nicht relevant.
Als ich das gelesen habe bei den Männern, habe ich gedacht, wow. Und dann habe ich gedacht, was ist wohl kompatibel? Ja, und bei den ist es genauso. Mhm. Also wir sind letztendlich, ob wir wollen oder nicht, immer noch gengesteuert.
Ja, wir sind immer noch auf dieses von den Genen ausgeprägte Überlebensbewusstsein.
Ja.
Davon sind wir dominiert. Und das Interessante ist, das nochmal hervorzuheben, dass die wirklich rausgefunden haben, dass diese Programme im Hintergrund des Bewusstseins ablaufen und wir kriegen das noch nicht mal mit.
Nee,
wir reagieren da bloß drauf.
Und wir denken, wir haben uns entschieden.
Ja, und wir denken, wir hätten uns entschieden.
Ja, und dann gibt es das auch, dann gibt es Untersuchungen von Dr. Helen Fischer, nicht die Helene Fischer, die atemlos durch die Nacht wirbelt, sondern eine amerikanische Anthropologin und Neurobiologin. Und sie beschreibt das Hormonquartett, bestehend
das ist interessant,
aus, ja finde ich auch, Dopamin, Oxytocin, Serotonin und Testosteron. Und Frauen stärken ihre Bindung über emotionale Kommunikation. Das heißt, im Gehirn wird dieses Quartett, fängt es an, also zu spielen.
Getriggert durch bestimmte Voraussetzungen.
Getriggert durch Voraussetzungen, durch Kommunikation. Und Männer stärken aber ihre Bindung über körperliche Nähe, also längeren Hautkontakt. Am intensivsten natürlich über Sexualität. Weil ihr Gehirn beim Reden kein
keine
Glücksbindungshormone. Keine Glücksbindungs- und kein Quartett hat.
Ja,
da ist nichts.
Das Quartett
da
setzt das nicht ein zu.
Das spielt
Quartett,
nicht.
Das Quartett fängt nicht an zu blasen.
Ja, da gibt es vielleicht das ein oder andere Glückshormönchen, aber mehr ist auch nicht.
Ja. Und das ist ein eklatanter Unterschied.
Ja. Mhm. Ne, das heißt, die Männer denken, wann geht's zur Sache? Und die Frauen denken, wieso, ist doch schon lange losgegangen. Und diese geschlechtsspezifische neurobiologische Unterschiedlichkeit ist Ursache für viele, viele Missverständnisse, für Streit und Konflikte. Weil Frauen nicht nachvollziehen können, da es ja bei ihnen beim Reden funktioniert, wieso passiert bei ihm nichts?
Ist und, er vom anderen Stern?
Ja, wieso
er ist doch auch ein Mensch.
Wieso fühlt er sich nicht näher? Er ist auch ein Mensch.
Wenn er ein Mensch ist, müsste doch das Gleiche ablaufen. Ja, tut's aber nicht.
Und dann denken sie halt eben, die Männer sind gefühlskalt, weil sie nicht dasselbe empfinden. Und das führt dann leider zu, dass die sexuelle Verschmelzung erstmal ausfällt. Und die Männer wiederum nicht verstehen, was wollen die Frauen. Sie denken, könnte doch so einfach sein. Vergnügen gleich Bindung gleich Bindungsvergnügen.
Ja, das wäre die Erfolgsformel.
Das wäre eine Männererfolgsformel.
Ja, für die Frauen ist es aber anders.
Ja, für sie ist es anders.
Und das kommen wir gleich noch drauf.
Finde ich für beide Geschlechter
wichtig
zu verstehen.
Ja, ist wichtig zu wissen. Man muss das wissen.
Zu wissen. Mhm.
Ja. Na, denn heilsamer und erfüllender für beide ist, wenn Frauen den Anspruch auf neurobiologische Gleichheit aufgeben und vollständig zustimmen, dass im männlichen Gehirn beim Reden kein hormonelles Feuerwerk abläuft wie bei ihnen. Und statt über die hormonelle Unterschiedlichkeit zu jammern und zu klagen, schließen sie stattdessen die Lücke des Mannes zu seinen mental-emotional erforderlichen Bedingungen, da sein Gehirn eben nicht in der Lage ist, wie ihr Gehirn zu funktionieren.
Und auf diese Weise erfüllt sie dann seine Bedingungen für Nähe. Und der Mann wiederum ist natürlich gefordert, ihre Bedingung für Nähe durch Reden zu erfüllen. Aber wie gesagt, das besprechen wir im nächsten Podcast, denn du als Mann musst auch bestimmte Bedingungen erfüllt haben, damit du überhaupt Spaß am Reden hast.
Das ist wichtig, dass Kommunikation auch an Bedingungen geknüpft ist. Insbesondere diese Art von Kommunikation.
Ja, weil eine Vorwurfskaskade führt auch nicht zu Nähe.
Nee.
Also auch weder bei ihm noch bei ihr. Also es muss schon eine bestimmte Form der Kommunikation sein.
Und das klären wir im nächsten Podcast.
Ja. Denn die geschlechtsspezifischen neurobiologischen Unterschiedlichkeiten führt durch ihren Lückenschluss, wird die für beiderseitige, für beide zu Vergnügen und zur Ekstase.
Danach kann man ja immer noch lecker essen gehen und sich angeregt unterhalten, bevor man danach wieder in die Kiste steigt. Dann sind beide, und das ist der hervorstechende Punkt, dann sind beide auf unterschiedlichen Wegen gleichermaßen erfüllt.
Ja.
Dann ist es im Gleichgewicht. Ja, und für die meisten Männer ist Sex der unmittelbare Zugang zu Nähe, Bestätigung und sogar Stressabbau.
Ja, und für viele Frauen ist Sex die Folge emotionaler Sicherheit durch Vertrauen und Verbindung. Und für sie ist Sex manchmal sogar Stress,
ja,
und Stressabbau.
Ja, so wie Sexualität und diese Art von Nähe für Frauen Stress ist, ist für Männer bestimmte Arten von Kommunikation Stress.
Ja.
Ja. Aber das klären wir auch noch. Das heißt, zusammengefasst bis hierher erstmal, für ihn ist Sex die Einstiegsdroge für mehr. Und für sie ist Sex das Endresultat eines langen Vertrauensbildungsprozesses. Und auch das ist evolutionsbiologisch begründet, da sexuelle Verschmelzung für sie weitreichendere Konsequenzen in Form von Schwangerschaft und darauf folgenden Versorgungsbedarf hat als für ihn. Er kann vögeln und verschwinden.
VV.
Ja, vögeln und verschwinden. Das kann sie nicht, sie hat die Konsequenzen, wenn er weg ist. Um diesen Nachteil auszugleichen, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihn beim Reden ausgiebig auf langfristige Verlässlichkeit zu testen. Und so werden Kennenlerngespräche zu Bewerbungsinterviews. Er sieht, was er bekommt, sie aber nicht und muss es deshalb mühsam herausfinden.
Ja, und das finde ich einen wichtigen Aspekt,
ja,
Stefan.
Ist es auch. Ne,
dass
das
die
ist
Frau
es auch
wirklich... Sie sieht nicht, also er kann ja alles Mögliche erzählen. Sie sieht ja nicht.
Sie weiß ja nicht, ob das stimmt.
Ne,
er kann ja alles Mögliche.
Ja.
von sich erzählen und sie kann es glauben.
Ja, ne? Das heißt, sie muss es irgendwie rausfinden.
Sie muss es irgendwie rausfinden, deshalb braucht sie Zeit. Ne?
Ja, finde ich.
Ist ja vertrauenswürdig. Ne?
Finde ich einen wichtigen Aspekt.
Ja. Und in Partnerschaft entsteht später, wenn man zusammen ist, ein paradoxer Teufelskreis. Er denkt, wenn sie nur mehr Sex wollte, wären wir emotional verbundener.
Sie denkt, wenn er emotional präsenter wäre, hätten wir mehr Sex.
Ja. So offensichtlich haben wir ein neurobiologisches, hormonelles und sozialpsychologisches Puzzle, oder Puzzle heißt das, glaube ich, auf Englisch, das irgendwie nicht zusammenzupassen scheint.
Ja, und dann kann man natürlich sagen, aber es hat doch zu Beginn der Beziehung funktioniert. In der Verliebtheitsphase funktioniert das ja.
Ja, da ist das auch kein Thema.
Ja, und das, also was halt eben ist, in der Verliebtheitsphase passt der Sex, weil beide ihn wollen. Und dann wird auch geredet. Manchmal sogar beim Sex, aber mit Sicherheit danach. Wenn auch manchmal davor. Und dann ist natürlich die Frage, wann hört es auf?
Mhm, ja.
Und ein Sexkiller, ich weiß, es hören einige ungern, es ist aber so, ne? Finde ich auch in der Erfahrung mit den Paaren, die wir hatten.
Yeah.
Kinder sind ein Sexkiller, aber nicht Kinder an sich. Auch da ist es wichtig, das ist für die Männer wichtig, aber auch für die Frauen wichtig zu verstehen, dass das sexuelle Verlangen sinkt, drastisch.
Ja, das heißt, nicht Kinder sind der Sexkiller oder das Problem an sich, sondern das, was ein Kind zu haben, im Hormonhaushalt der Frau auslöst.
Ganz genau. Und warum? Das ist einmal biologisch die Hormone. Nach der Geburt ist der Hormonhaushalt radikal verändert. Also, Prolaktin steigert die Milchproduktion, das ist super, freut sich das Baby, senkt aber die Libido. Oxytocin wird beim Stillen und Kuscheln mit dem Baby ausgeschüttet. Das heißt, das Bindungsbedürfnis, das Nähebedürfnis ist dadurch gesättet.
Gesättigt, ja. Schon erfüllt.
Das ist schon erfüllt mit dem Baby.
Mhm.
Und Testosteron, das für sexuelles Verlangen mitverantwortlich ist, sinkt. Das heißt, wenn man das zusammenfasst, ist ihr Körper jetzt auf Versorgung programmiert, nicht mehr auf Verführung zur Partnerbindung.
Und Fortpflanzung, ja.
Denn dieser Job ist erledigt. Diese beiden Absichten für sexuelle Verschmelzung sind erfüllt und müssen bis zum nächsten Kind auch nicht mehr erfüllt werden. Deshalb empfinden Frauen Sexualität in dieser Phase auch lästig. Wir kommen nachher noch drauf, wie man das...
Was man machen kann.
So, denn jetzt kommt ein weiterer Aspekt hinzu. Sie hat nicht nur das Baby als Quelle für Nähe, sondern es kommen noch herzliche, innige Umarmungen von Müttern, Freundinnen, Schwestern, Bekannten hinzu. Also sie hat viel über Körperkontakt und Nähe, wird bei ihr viel Oxytocin ausgeschüttet.
Ja, auch durch Kommunikation mit anderen Frauen.
Genau, auch durch Kommunikation mit den anderen Frauen.
Ja, die natürlich alle begeistert sind und sich das Baby angucken wollen. Ne?
Ja.
Das heißt, sie ist schon erfüllt.
Sie ist erfüllt, auch mit Nähe erfüllt. Ja. Und jetzt ist die Frage, und er?
Und er, was ist bei ihm? Das Kind steht ihm nur begrenzt als Quelle zur Verfügung und die Schulterklopfer von Vater, Freunden und Kollegen eignen sich auch nicht wirklich als Quelle für Nähe. Ne? Selbst wenn Schwulsein nicht mehr so verpönt ist, wie es mal war, will man trotzdem nicht zu nahen Körperkontakt. Mit anderen Worten, seine einzige Quelle für Intimität und Nähe, seine Frau, ist für ihn versiegt. Erstmal. Jetzt steht er ganz allein da und muss auch noch den Lebensunterhalt der gesamten Familie allein erarbeiten, wie es zumindest in 80% der Familien heute noch so ist, zumindest wenn die Kinder klein sind.
Ja, der Mythos, Kind und Karriere kann man locker vereinbaren, das ist wirklich ein Mythos. Das kriegt ihr nicht unter einen Hut. Aber das ist ein anderer Podcast.
Das versuchen sich viele dran.
Ja.
Ja. Na, für die meisten Männer ist das in den ersten Monaten mit dem Baby auch okay.
Ja, ne?
Weil sie erleben die Intimität zu dritt ebenfalls als erfüllend.
Und ich meine sogar gelesen zu haben, dass auch ihr Testosteronhaushalt runtergeht.
Ja, das verändert auch
etwas.
Ja, und sein Gehirn stellt sich auch mehr um auf Versorgung.
Mhm.
Ne? Und zwar immer etwas außen vor in der Familie, in der kleinen Familie, aber doch erfüllend. So sind sie glücklich, weil die Frau, sie sind glücklich, also der Mann ist glücklich, weil die Frau es ist.
So, jetzt wurde in all den Jahren von Psychologen, Therapeuten, Psychiatern, Neurowissenschaftlern untersucht, was sie braucht, sprich, was sind ihre Bedingungen für Sexualität. So, sie braucht sowas wie ein neuronales Aufwärmtraining.
Das ist auch ein guter Begriff dafür.
Ja, ne? Mhm. Vertrauen, Wertschätzung, Kommunikation. Oder wenn wir es auf der Handlungsebene nehmen, mehr Kuscheln, mehr Aufmerksamkeit, mehr Reden. Und sie will auch über Reden wissen, ob er ihr zuhört. Also ob er verbunden ist.
Ob er ihr nahe ist.
Ob er ihr nahe ist.
Ja.
Ne, also das sieht sie an dem, wenn sie ihn um etwas bittet und er macht das nicht, dann weiß sie, er hat auch nicht zugehört. Mhm. Also das verunsichert sie.
Ja.
Und das zu erforschen, war wichtig. So bestand die Möglichkeit, dass aus einer von kirchlichen Institutionen geforderten einseitigen Akt der Lustbefriedigung durch die eheliche Pflicht wieder ein beidseitiges Vergnügen werden konnte. Da habe ich übrigens vor kurzem gedacht, im BGB steht auch
eheliche Pflicht. Ja.
Stell dir mal vor, im BGB stünde, sie haben ein eheliches Vergnügen.
Ne? Das würde das ganze Bild ändern.
Das würde das ganze
Bild
ärgern.
Und auch völlig die Erfahrung ändern.
Ja, nicht, dass man, also das ist ja interessant, dass sie das auch im BGB eheliche Pflicht nennen.
Ja, da steckt mit Sicherheit die Kirche dahinter mit der Pflicht.
Ja.
Weil Vergnügen darf ja nicht sein.
Dennoch entfällt das beidseitige Vergnügen häufig, obwohl er ihre Bedingungen erfüllt. Nach dem kommunikativen Vorspiel wird noch gekuschelt, Zärtlichkeiten werden ausgetauscht, Kerzen entzündet, Blumen hingestellt. Aber wenn sie dann immer noch nicht das Gefühl hat, Sex zu wollen, bleibt es beim bekleideten Vorspiel und danach kann er ja kalt duschen. Ist ja irgendwie gesund.
Genau. An dieser Stelle erstmal eine Entwarnung für alle, die sich schon aufbauschen.
Ja, die sich gerade aufregen wollen.
Natürlich sollte sie nicht mit ihm schlafen, wenn sie es nicht will oder wenn sie keine Lust hat, weil diese im wechselnden Hormonbad zwischen Windeln und Wäsche verloren gegangen ist. Aber warum hat sie keine Lust? Selbst wenn er alle ihre Bedingungen erfüllt, warum will sie immer noch keine Nähe, obwohl viel geredet wurde? Und hier kommen die Antworten.
Warum Reden allein nicht funktioniert?
Ja, das Reden allein, egal wie elaboriert, funktioniert nicht, haben ausführlich die Podcaster Nasemann und Tigges demonstriert, die gerade durch die Presse geistern.
Ja.
Sie schienen so, und das kam ein interessanter Begriff in einem der Artikel, sie schienen so wunderbar austherapiert, wie es im Weltartikel »Das Scheitern der Generation Therapie« so wunderbar beschrieben wurde.
Eigentlich müsste es heißen, das Scheitern der Generation labern.
Ja, aber das wäre dann zu heftig
aber gut,
geworden.
Kommen wir nur zu.
Sie hätten in ihrem Podcast immer und immer wieder alles angesprochen und das ist bis in Grund und Boden zerredet. Warum das dennoch nicht ausreicht, verdeutlichen wir jetzt als kontextuelle Partnerschaftsexperten. Zwei extrem wichtige Aspekte wurden von Ihnen und Ihren Therapeuten nämlich dabei völlig ignoriert.
Der erste Aspekt ist, wer die Wahrheit nicht sagt, muss sie leben.
Und dann muss man wissen, was ist mit Wahrheit gemeint.
Genau. Und das erklären wir gleich. Mhm. Denn weniger nett ausgedrückt, nicht labern, Wahrheit sagen. Die beiden haben viel geredet, sich aber nie wirklich die Wahrheit gesagt. Woher wir das wissen? Du kannst dir ihren Podcast anhören und zumindest als Kontext oder Coach und Experte hörst du schnell raus, was sie wirklich übereinander denken. Also es gibt viele Sätze, da hat der Satz keinen Punkt, sondern ein Komma. Und man hört hinter dem Komma, was sie denken voneinander. Sie spricht von ihm als wirklich netten, guten Vater, sehr fürsorglich, bringt sich auch ganz gut ein, macht dies und jenes. Und das hört sich erstmal gut an, ne?
Also
nett,
gut, ja.
Fürsorglich, liebevoll, spült auch. Man hört aber ihre eigentliche Meinung über ihn. Und ich weiß, das hört sich nicht nett an, aber eigentlich lautet die, er ist ein Weichei.
Das ist nur verdeckt unter den Begriffen.
Das ist nur verdeckt.
Ja.
Und umgekehrt sagt er über sie, wie powerful sie ist und dass sie weiß, was sie will und so bestimmend und wie es gemacht wird. Also willensstark und allwissend. Hört sich auch gut an. Aber wenn man genau hinhört, dann hört man seine negative Meinung und die heißt, die ist eigentlich eine Zicke. Aber sowas kann man jetzt doch nicht sagen, magst du vielleicht denken. Das Interessante ist, sie sagen sich das schon die ganze Zeit, nur indirekt, subtil, mit vielen kleinen Spitzen.
Und damit wollen sie diese Botschaft unbedingt an den anderen rüberreichen, aber so, dass der andere nichts dagegen machen oder sagen kann. Weichei und Zicke sind nämlich letztendlich nur Meinungen oder genauer gesagt im Bewusstsein verborgene Kontexte, die sie übereinander hegen und immer wieder bestätigen.
Vielleicht kurz erklären, ne, was wir mit Kontexten meinen.
Erklären kurz, was damit gemeint ist. Ein Kontext entsteht als Folge eines Ereignisses oder Ergebnisses, welches als emotionale Unterbrechung einer Erwartung, also einer mental-emotionalen Störung erfahren wurde, die nicht angesprochen oder aufgelöst, sondern übergangen wurde. Eine Unterbrechung ist übrigens immer das Ende der Verliebtheitsphase dieser Art.
Ja, also mit anderen Worten, wenn du nicht mehr verliebt bist, kannst du sicher sein, ihr hattet massive eine Unterbrechung.
Ja, und die gilt es dann aufzudecken. Dann wird nämlich die rosarote Brille der Güte und Liebe abgesetzt und die dunkle Kontextbrille der Vorwürfe und Feindseligkeiten aufgesetzt. Dann hört man so Sprüche wie, er oder sie ist ja doch wie alle anderen auch. Also doch nicht der Traumprinz oder die Prinzessin, aus denen König und Königin hätten werden können, wenn sie sich gegenseitig dazu gemacht hätten. Stattdessen hat sie ihn zu ihrem Diener und sich selbst zur Gebieterin gemacht. Und er hat geglaubt, wenn er ihr gibt, was sie will, bekommt er, was er will. Und das hat nicht funktioniert und stattdessen zur Trennung geführt, weil die Frauenversteher früher oder später abserviert werden. Auch das hat evolutionsbiologische Hintergründe. Was hätte er stattdessen machen müssen? Er hätte seine Potenz einsetzen müssen, um sie einzugrenzen in ihrer Meinung. Dazu hat sie ihn nämlich herausgefordert und er hat es nicht mitgekriegt. Indem sie ihn auf seine Potenz getestet hat, und diesen Test hat er wahrscheinlich immer wieder verloren. Und um diese Zusammenhänge besser zu verstehen, da können wir in diesem Podcast nicht detailliert drauf eingehen, laden wir dich ein, unseren Podcast Nummer 37 genau und gegebenenfalls mehrfach anzuhören.
Da erläutern wir das. Vielleicht auch zu zweit.
Ja, zu zweit. Dann kann man sich das gegenseitig besser zuwerfen, die Argumente.
Die Überschrift heißt Potenzkommunikation. Und wenn ihr euch den zu zweit anhört, dass für dich als Frau auch wichtig ist, ihm zu sagen, ja, ich hätte wirklich gut gefunden,
ich hätte mir gewünscht,
du hättest mich damit nicht durchgelassen.
Ja. Ne? Was viele Frauen sagen.
Ja. Denn durch weitere Unterbrechung verfestigt sich dann der negative Kontext immer mehr, bis man gar nicht mehr weiß, dass man so über ihn oder sie denkt. Das heißt, irgendwann wird der Kontext zur gefühlten Realität. Und Gefühle sollen ja als wahr gelten. Die stehen ja heutzutage sogar über
ganz
Fakten.
Hoch.
Ja,
ne?
Ganz hoch.
Sollen ja auf Gefühlen, sollen ja Gesetze basieren.
Ja. Und nicht wissen, dass du sie dazu gemacht hast. Das war irgendwann mal eine Schlussfolgerung, eine Meinung und jetzt ist es ein Kontext.
Und der ist gefühlt wahr.
Ja. Und das heißt nämlich nicht, und das ist das Interessante, dass du den anderen nicht liebst. Das heißt das nicht. Du willst nur keine Nähe mit oder zu ihm. Mit anderen Worten, wenn du als Frau keine Sexualität, also keine Nähe, Intimität, Verschmelzung mehr willst, hast du garantiert einen negativen Kontext über deinen Partner. Und dieser Kontext tötet deine Lust und Libido. Nur, wirklich nur, wenn du deine kontextuelle Wahrheit herausfindest und sagst, kannst du diesen negativen Kontext aufgeben. Denn dann musst du diese negative Wahrheit nicht mehr weiterleben und wirst dich auch nicht mehr trennen wollen, sondern schaffst die unabdingbare Voraussetzung für das, wonach sich alle Paare sehen, eine erfolgreich erfüllte Partnerschaft, eine glückliche Beziehung. Garantiert. Was steht dem im Weg? Nicht du oder dein Sein, sondern der negative Inhalt, deines Verstandesbewusstseins, der aus negativen Schlussfolgerungen über deinen Partner und das andere Geschlecht gezogen wird.
Ja, hinzu kommen noch entsprechende Handlungsanweisungen daraus, die sich daraus ergeben, für ablehnende Verweigerung zum Schutz vor weiteren negativen Erfahrungen, die du jedoch nur machst, um deine negativen Kontexte zu bestätigen und die aversiven Handlungsanweisungen zu rechtfertigen. Weil dein Verstandesbewusstsein will über seine mental-emotionalen Schlussfolgerungen auf jeden Fall im Recht und auf gar keinen Fall im Unrecht sein. Für unser Verstandesbewusstsein gilt immer die Faustformel: lieber im Recht und unglücklich als im Unrecht und glücklich. Egal für welche Lebenssituation.
Ja, und für die Spirituellen hier unter euch, man kann letztendlich sagen, dein Sein oder deine Seele würde jederzeit wählen, ich bin lieber im Unrecht und glücklich.
Mhm. Nun, jetzt kannst du dein Sein, deine Seele folgendes wählen, als Deklaration und als Absicht. Ich bin lieber im Unrecht und glücklich. Dann könntet ihr die negativen Kontexte übereinander auflösen und euch wieder wie frisch Verliebte fühlen. Allerdings gelingt das nur, wie beschrieben, mit der kontextuellen Coaching-Technologie, in der das Aufgeben negativer Kontexte die erste Voraussetzung für Erfüllung ist. Und das haben sie unterlassen in ihrem Podcast. Ansonsten ist es nämlich wie Scheiße lasieren. Es sieht besser aus, ist es aber nicht. Ist nur oberflächlich. Und dafür gilt es als ersten Schritt, den selbstgestalteten und gebastelten negativen Kontext herauszufinden und anzuerkennen. Und die Kunst dabei ist, auf die unangenehme Wahrheit nicht reflexhaft emotional zu reagieren, sondern gefühlsnüchtern zu bleiben, bis sich der Rauch verzogen hat. Danach bittet man um Entschuldigung und wählt einen powervollen Kontext über den Partner oder die Partnerin, indem man ihn und sie kontinuierlich wählt zu halten, genauso wie man ihn vorher oder sie vorher in einem negativen Kontext gehalten hat.
Ja, und in der Liebesphase hast du ihn in einem positiven Kontext gehalten, da war er der Held oder der tolle Typ.
Und so hat das dann die Erfahrung
bestätigt.
Ja. Und kreiert. Na, wenn du ihn kontinuierlich und sie kontinuierlich in einem positiven oder powervollen oder konstruktiven Kontext hältst, dann kann der andere diesen Kontext erfüllen, diesen neuen, denn Kontexte erzeugen einen Sog für ihre Bestätigung. Das passt zum Recht haben wollen.
Ja, und die Männer, die hoffen mit Sexualität und der möglicherweise daraus existierenden Nähe den Kontext aufzulösen. Sex für Nähe und Sex als Kontextsprenger. Das funktioniert aber auch nicht. Weswegen sie die Kommunikation verweigern, genau wie Frauen den Sex. Sie hören alles nur noch durch ihren negativen Kontext. Und was sie von ihm dazu hört, interessiert sie nicht mehr. Er hört irgendwann gar nicht mehr zu und schon fühlen die Frauen sich unverstanden, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau wie sie die biologischen und neurologischen Unterschiedlichkeiten der Sexualität verstehen müssen, müssen sie auch die Unterschiedlichkeiten der Funktion und Absicht der Kommunikation verstehen, um aus Irrtümern entstehende Missverständnisse anzuerkennen und stattdessen inspirierend zu kommunizieren. In unserer Trainingserfahrung nach stimmt die These Happy Wife, Happy Life. Die Männer wollen an erster Stelle, dass ihre Frau glücklich ist. Allerdings denken sie, sie können die Frau glücklich machen nach ihren Bedingungen. Mhm. Also sie gucken nicht, was will die Frau wirklich.
Mhm. Die Frau hat andere Bedingungen.
Die hat andere Bedingungen.
Für Sicherheit.
Ne? Weißt du noch, wir hatten einmal mal jemanden im Training, der war irgendwie Multimillionär. Mhm. Und er war so begeistert, er hatte seiner Frau 6 relativ günstige Espresso-Tassen geschenkt und sie hatte sich so gefreut, worauf er hinging und ihr zu Weihnachten nochmal 15 oder 16 kaufte. Mhm. Da hat sie sich nicht mehr gefreut. Mhm. Sie hatte sich nämlich gefreut, weil sie zuvor gesagt hatte, sie hätte gerne ein paar Espresso-Tassen. Also das heißt, sie konnte an den Tassen ablesen, er hat zugehört.
Ja,
es waren nicht die Tassen an sich.
Mhm.
Und er hat gedacht, die Tassen bringen uns. Ja, oder genau. Kommen gleich noch mehr.
Ja, die denken halt praktisch, die Männer.
Ja, und Frauen wollen das. Ja, und das Praktische ist leider nicht das, was funktioniert.
Kommt nicht hin. Das ist genau wie mit Blumen von der Tanke. Ja,
da müsst ihr euch ein bisschen anstecken.
Blumen von der Tanke sind auch praktisch, ja. Aber kommen nicht gut.
Nein, die kommen nicht gut. Und Frauen wollen das auch für sich in der Partnerschaft, sitzen aber einem grandiosen Irrtum auf. Und dazu, wie gesagt, auch mehr im nächsten Podcast. Und der heißt, ich bekomme nur, was ich will, wenn ich unzufrieden bin.
So paradox es klingt.
Ja, das ist so ein evolutionär tief verankertes Reparaturmuster, welches sie einsetzen, aber damit scheitern sie beim Mann. Denn der Podcast lautet, warum Reden nicht reicht und Sex nicht alles ist, Teil 2, die Bedingungen der Männer für Kommunikation.
Das wird spannend. So, hier ist nochmal zur Erinnerung oder als Einschub. Der Podcast, auf den wir uns gerade bezogen haben von Nasemann und Tiggest, ist ein Paradebeispiel für subtile sprachliche Beziehungsevolution oder für schleichende Entmachtung und Entmannung im Ehealltag. Sie sind angefangen, zuerst hieß das Format fröhlich naiv, 3 ist eine Party, also da hatten sie gerade ein Kind gekriegt. Romantisiert die Kleinfamilie, aber okay, verkauft sich halt besser als Stress zu dritt.
Ja.
Ne? Dann gab es mit dem nächsten Kind eine neue Version. Als nächste Version folgte nämlich 4 ist eine Fete, also von Party zur Fete. 4 ist eine Fete, das Leben bleibt ein aufregendes Abenteuer. 4 garantiert Schlafmangel ist halt auch nicht so verkaufsträchtig.
Und jetzt heißt der Family Feelings. Das heißt, die Party ist schon mal vorbei.
Mhm.
Ne? Und diese Family Feelings, das ist auch rein semantisch ein Tiefpunkt für männliche Erotikambitionen.
Mhm. Ja.
Und die Titeländerung, da bin ich ziemlich sicher, hat sie veranlasst.
Ja.
Das ist weder ihm, also ihrem Mann, noch dem Therapeuten aufgefallen, was bei den Therapeuten allerdings nicht verwunderlich ist, der sich vor seiner Frau kniend dafür entschuldigt, dass er so ein angeborenes, toxisches Mannsein hat und er sie möge ihm vergeben. Also die Dramaturgie ist eindeutig von Party über Fete zu familienkompatiblen Gefühlen. Die Bitte, kindlich angepasst, pädagogisch wertvoll und auch Instagram-tauglich sein sollen.
Ja, und diese Veränderungen, dieser Wandel oder diese Evolution des Podcasts auch in der Semantik, folgt ihrem Hormonhaushalt.
Mhm. Ja. Jetzt ist Family Feeling.
Mhm. Ja.
Also jetzt ist er Teil der Familie. Das heißt,
das
die Partnerschaft ist außen vor.
Ja, es geht alles darin auf.
Ja, er ist jetzt Vater.
Mhm. Genau.
Er ist nur noch Vater. Was ja interessant ist, dass sie ein Dreivierteljahr, nachdem der Podcast umbenannt ist, sich trennt.
Ja.
Ne? Und er wird weiter als Vater gebraucht, aber nicht mehr als Mann.
Ja, aber nicht mehr als Mann, nicht mehr als Partner. Mhm. Und so wird aus dem potenten Liebespartner, womit sie mal gestartet sind als Paar, so wird aus dem potenten Liebespartner zunächst ein Ehemann, dann ein funktionaler asexueller Vater und Hausmann, den sie nicht mehr begehrenswert findet, weil es ihr bei ihm subtil oder offen gelungen ist, seinen potenziell potenten Beruf an den Nagel zu hängen und stattdessen den Haushalt zu machen. Stattdessen schreibt sie ihm die vermeintlich unattraktive Schmuddelposition als Hausmann und Kinderbespaßer zu und die gesamte Erotik wird dem Podcast-Content geopfert. Dann bekommt man zumindest noch ein bisschen Geld und Aufmerksamkeit dafür, sodass man nicht ganz in Vergessenheit gerät. Natürlich macht man nach der Trennung munter weiter, was sie ja jetzt auch machen, als wäre nichts Schlimmes für alle Beteiligten passiert, insbesondere der Kinder, die wahrscheinlich am meisten unter der überflüssigen Trennung leiden werden.
Ja, das ist interessant, wenn Sie jetzt weitermachen, dass sie wohl eine Kooperation will mit ihm für Geld, aber keine Kooperation für Liebe.
Ja, Geld und Aufmerksamkeit.
Ne, Geld.
Und Öffentlichkeit.
Und, ja, Geld und Öffentlichkeit. Ja. Geld und Follower, aber nicht für Liebe.
Nicht für Liebe.
Was ich interessant finde, ist, also letztendlich müssen Sie den Namen ja wieder ändern in nicht Family Feelings, sondern Trennungsfeelings.
Ja. Das ist die Frage, wie sie das verkauft kriegen.
Ja. Also der Podcast-Titel, die unterschiedlichen erzählen deren ganzen Beziehungsreise, subtil aber eindeutig. Denn bei Family Feelings geht es nicht mehr um Paardynamik, sondern nur noch um die ach so heilig verklärte Familie. Wie wir eben schon sagten, er ist Teil der Familie. Sie sind beide nur noch Eltern, kein Paar. Die Partnerschaft wird ganz nach unten durchgereicht. Man hat ja jetzt Familie. Und das ist übrigens ein großer Nähe- und Sexualität-Killer, dass die Kinder, also die Familie an erster Stelle steht und nicht die Partnerschaft.
Ja. Diesen Weg gehen ja viele.
Ja. Ne, das heißt...
Der Familie muss reichen.
Das heißt, nicht nur jetzt, sondern auch vornehmlich zählt er hauptsächlich Geld und Follower. Also Dopamin durch digitale Inhalte. Vielleicht sogar besonders für sie in ihre Karriere. Was fehlte, war Liebe. Und die Unterschiedlichkeit des anderen anzuerkennen, zu respektieren und zu feiern.
Ja. Zur Aufrechterhaltung erotischer Spannung.
Ja.
So, in unserem kontextuellen Trainingsprogramm haben wir in den 4 zurückliegenden Jahrzehnten tausende Paare erlebt, die genau an diesem Punkt standen, und sehr viele haben sich wieder ineinander verliebt, weil sie sich ihre kontextuelle Wahrheit, so wie wir es eben beschrieben haben, gesagt haben und auch aufgelöst haben, also gewandelt haben. Denn sich zu trennen ist bestimmt die schlechteste Lösung. Denn so nehmt ihr das System, das zur Trennung geführt hat, mit in die nächste Beziehung. Und da wird es dann nicht besser. Das ist auch ein Grund, weswegen Zweitehen, das ist interessant, doppelt so häufig geschieden werden wie Erstehen.
Ja, das war der erste Aspekt, ist Wahrheit sagen, nicht labern. Und der zweite Aspekt ist, die wichtigste aller Fragen zu stellen. Denn einige werden jetzt sagen, ja, ich habe aber Mental und Emotional Load und das ist auch ein Sexkiller und ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper und ich habe keinen Mieter mehr und lalala, lalala. Es gibt ganz viele Gründe, sind alles gute Gründe und keiner zählt wirklich. Wir werden gleich den Männern eine Frage geben, die sie ihrer Frau stellen können. Und mit dieser Frage respektieren sie die Bedürfnisse der Frau. Lassen sich aber nicht mehr hinter Kinder, Haushalt, Freundin, Beruf stellen. Und schon mal gar nicht hinter den Hund schieben.
Wo viele meistens landen.
Ja. Die Männer werden diese Frage lieben, die Frauen nicht. Und die Frage, die du als Mann deiner, sagen wir mal, sexunlustigen Frau stellen kannst, lautet:
Hast du Lust, wieder Lust zu haben?
Einige Frauen werden vielleicht verärgert reagieren und diese Frage unverschämt abtun. Ihren Mann als rücksichtslos beschimpfen und vielleicht sogar ein paar Wuttränen einsetzen. Da kann ich nur sagen, sei ein Mann und bestehe darauf, dass sie die Frage beantwortet. Denn das ist ja Kommunikation. Du hast Interesse an ihren Bedürfnissen, also du respektierst, dass sie keine Lust hat. Du willst nur wissen, ob sie wieder Lust auf Lust hat. Also bestehe darauf. Sei potent, dass du eine Antwort darauf kriegst. Denn
Nochmal zur Erinnerung, die Frage lautet, hast du Lust, wieder Lust zu haben? Diese Frage kannst du deiner Frau stellen. Antwortet sie nicht, haben wir leider eine schlechte Nachricht für dich. Sie hat eine negative Meinung über dich und will diese auch behalten. Wenn sie deine Frage beantwortet, überleg zusammen, was sie braucht, um ihre Lust anzufachen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten.
Sie braucht, was weiß ich,
Entlastung,
mal ein romantisches Dinner oder dass du für sie kochst oder Blumen oder...
Ob du ihr Lust machen darfst.
Ja, irgendwelche Sextoys, was auch immer, lasst euch was einfallen.
Das kann man auf der Inhaltsebene, auf der Handlungsebene kann man das vereinbaren und durchführen.
Ja, und es sind auch mal interessante Gespräche zu fragen, was macht dir Lust?
Ja, also, was macht dir Lust?
Sind das Bilder? Wann hast du eigentlich Lust? Was steigert deine Libido?
Na, dann kann man auch Termine für Kommunikation vereinbaren, genauso wie Termine für Sex und Erotik.
Ja, man kann ja, das ist ja...
Dann könnte man sogar so weit gehen, zu sagen, er initiiert die Kommunikation, wenn sie Intimität und Verschmelzung initiiert.
Ja, und was wir euch auch empfehlen, falls ihr es noch nicht gemacht habt, es waren ja viele dabei, wir werden demnächst einen Online-Kurs rausbringen, der heißt Beziehungslust. Und hört euch den zusammen an. Oder hört euch schon mal alle Podcasts an, die mit Partnerschaft zu tun haben, mit Fremdgehen, mit Kommunikation. Wir haben schon etliche Podcasts
schon einige dazu gemacht, ja.
Also die nützen, also hört euch die zusammen an und sprecht dann darüber, dann habt ihr auch Themen.
Dann habt ihr auch was zum angeregt diskutieren.
Ja.
Das steigert auch die Lust.
Und dann ne, könnt ihr angeregt diskutieren, vor, nach, beim Sex, ist egal.
Genau. So,
nutzt wieder Sexualität für Nähe und nutzt Kommunikation für Nähe. Wir wünschen euch dabei auf jeden Fall viel Spaß und hören uns in 4 Wochen
beim
wieder.
Beim nächsten Mal.
Alles Liebe.